Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 22. Februar 2024. Die Schweiz ist nicht mehr neutral, sie ist Kriegspartei, auch Kriegspartei gegen Russland. Sie macht mit bei den Sanktionen und sie denkt sogar darüber nach, Waffen zu liefern in die Ukraine. Der Bundesrat hat sich also hineinziehen lassen in diesen allgemeinen Hang zur Moralisierung, zur Verabsolutierung der eigenen Maßstäbe, so begrenzt sie auch immer sein mögen. Und das ist eine gefährliche Tendenz und das ist eben eine unschweizerische Tendenz. Ich halte dagegen mit dem Literaturnobelpreisträger Karl Spitteler und seiner berühmten Neutralitätsrede aus dem Ersten Weltkrieg. Wir Schweizer müssen höllisch aufpassen in der Beurteilung außenpolitischer Vorgänge, denn als Kleinstaatler haben wir doch gar keine Begriffe, haben wir gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland oder China zu führen. Das sind ganz andere Dimensionen und der Schweizer ist eben aufs Kleinräumige, aufs Feingekammerte kodiert gewissermaßen. Das ist auch unsere grosse Stärke, aber wir müssen auch unsere Limiten erkennen. Und darum steckt natürlich hinter diesem Kriegsgetrommel, das wir in unserer Politik, in unseren Medien sehen, in dieser größenwahnsinnigen Anmaßung, überall Bescheid zu wissen und es sogar noch besser zu wissen, da steckt eben schon die Absage an diese Neutralitätstradition mentalitätsmäßig drin. Und ich plädiere hier für Bescheidenheit, für eine, ja, nüchterne, letztlich wohlwollende, respektvolle Distanz zu dem, was da draußen passiert. Wir Schweizer müssen ja auch dankbar sein, dass wir da nicht noch mehr hineingezogen werden, dass wir das Privileg haben, neutral zu sein, gewissermaßen als Außenstehender, als Zaungäste des Weltgemetzels hier verschont zu bleiben. Das muss man pflegen und dessen muss man sich bewusst sein. Und leider beobachte ich, dass diese Haltung, diese Zurückhaltung eben immer mehr weicht, diesem Moralismus, dieser ja präpotenten Art, überall sich einmischen zu wollen. Und wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, heißt das natürlich auch, dass sie zur Kampfzone der Propaganda, der Kriegspropaganda geworden ist. Also muss man alles bezweifeln, was man lesen und hören kann. Und die Journalisten hätten hier ihren Auftrag besonders ernst zu nehmen, alles zu hinterfragen. Sie machen allerdings nach meiner Beobachtung genau das Gegenteil. Sie lassen sich hineinziehen in dieses Magnetfeld der Konfrontation, der Propaganda und sind zu eigentlichen Verlautbarungsorganen der Obrigkeit geworden. Deshalb versuchen wir hier sozusagen als eine Art intellektuelle Kläranlage zu wirken. Aber ich fürchte, auch ich bin noch viel zu leichtgläubig und zu naiv. Deshalb fordere ich Sie auf, mich immer wieder auf solche Seichtigkeiten und Leichtgläubigkeiten aufmerksam zu machen. So haben wir die Gelegenheit, unser Kritikvermögen gegenseitig zu schärfen. Heute erscheint die neue Weltwoche, die gedruckte Ausgabe mit der Titelgeschichte über Julian Assange, Freiheit für Julian Assange, mit zahlreichen Autoren, Miloš Matušek, John Mearsheimer, der Professor an der Chicago University und unermüdlich im Dauereinsatz mein Kollege Roman Zeller in London. Der Fall Assange wird in unseren Medien eher klein gefahren. Auch das ist ein Grund, warum wir ihn jetzt auf die Titelseite gehoben haben. Denn dieser Fall fordert natürlich unsere moralischen Maßstäbe hinaus. Ich finde es absolut nachvollziehbar, dass man sich ernsthafte Sorgen macht, empört ist, ja entsetzt ist über die Entwicklungen da in diesem sibirischen Straflager, wo der russische Aktivist Alexei Nawalny gestorben ist, wobei ich in der heiligen Verehrung jetzt nicht mitmachen kann. Auch hier, da wird eine Moralisierung betrieben, die auch wieder politische Konsequenzen hat, mit denen man sich dann kritisch auseinandersetzen muss. Aber es ist doch auffällig, dass der Fall Assange da in den Medien so am Rande behandelt wird. Ich habe in der Welt in Deutschland gesehen, eine Schlagzeile im Fall Assange, gehe es um die Glaubwürdigkeit des Westens. Man kann ja auch das hinterfragen. Aber dass man das Thema so klein fährt, wie das bei uns in der Schweiz der Fall ist, das lässt doch auch wieder tief blicken und zeigt doch vielleicht auch eine gewisse Unausgeglichenheit eben des moralischen Urteils, das man sonst ja immer in den Vordergrund stellt. Gestern sind die Hearings in London zu Ende gegangen, ohne Resultat. Es ist also noch nicht klar, ob Assange ausgeliefert wird in die Vereinigten Staaten, wo ihm eine Anklage droht, mit der Forderung, ihn 175 Jahre lang ins Gefängnis zu sperren. Was ist sein Vergehen? Was ist sein Kapitalverbrechen? Nach Auffassung von John Mearsheimer hat Julian Assange nichts anderes gemacht, als den ehrenwerten Beruf des Investigativjournalisten ernst zu nehmen. Er hat geheime Informationen publiziert, die ihm durch einen Whistleblower zur Verfügung gestellt worden sind, aus den amerikanischen Streitkräften. Er hat also das gemacht, was im Grunde jede Zeitung tut. Sie lebt von geheimen Informationen. Und mit dieser Enthüllung hat Assange dazu beigetragen, Kriegsverbrechen der Amerikaner in Irak, im Irak und in Afghanistan aufzudecken. Und deshalb ist die Frage natürlich berechtigt, ob diese massive, geballte Strafandrohung der Vereinigten Staaten gegen Assange letztlich ein Einschüchterungsversuch ist, gegen alle gerichtet, die ihre Freiheit in Anspruch nehmen, ihre urdemokratische Freiheit, eine Regierung anzuprangern bzw. Missstände aufzudecken. Deshalb verdient dieser Fall meines Erachtens hohe Aufmerksamkeit. Brüssels fünfte Kolonne, die Konferenz der Kantonsregierung gehört abgeschafft. Das schreibt Christoph Mörgli in seiner kritischen Recherche. Sehr bizarr, wie sich die Kantone da ja haben in Dienst nehmen lassen von Brüssel. Sie gehören zu den großen Verteidigern dieses Rahmenvertrags, also nicht die Kantone, sondern diese merkwürdige Konferenz der Kantonsregierung, die sich da als eigentliche Schattenregierung und europapolitischer Faktor in der Schweiz zu profilieren versucht, allerdings mit einem völlig verqueren politischen Ziel, nämlich eben sich in der EU institutionell anbinden zu lassen, mit der Folge, dass die Bürger und die Kantone an konkreter Macht und Souveränität verlieren werden. Also die Kantonsregierungskonferenz arbeitet da sozusagen an ihrer eigenen Entmachtung bzw. an der Entmachtung der Kantone. Möglicherweise bilden sich diese Kantonsvertreter dann an, dass sie dann ein, dass sie in Brüssel vielleicht anstelle der Bürger und der Kantone wirken können auf diesen roten Teppichen. Also möglicherweise möchten da ein paar ihre Macht optimieren auf Kosten der Souveränität des Schweizer Volks. Liebe und Respekt für Donald Trump. Gangster-Rapper Snoop Doggy Dogg verneigt sich vor seinem Idol Franz Kafka. Eine Würdigung und schließlich Klaus Schwab, der WEF-Gründer, mit der programmatischen Forderung «Optimismus ist Pflicht». Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Wir haben übrigens noch ein Interview im Blatt mit dem früheren Schweizer Nachrichtenoffizier Jacques Beau. Er hat ein Buch geschrieben über Alexei Nawalny, nicht über Julian Assange, über Alexei Nawalny. Und in diesem Buch nimmt er eine etwas andere Haltung zum Gegenstand ein, als die, die Sie jetzt in den Medien immer lesen können. Also auf jeden Fall ist das sehr interessant, was hier Jacques Beau aus erster Hand zu berichten hat. Die Schlagzeilen von heute Morgen. Interessant, der Tagesanzeiger, da mehren sich nun doch die kritischen Befunde zum Kriegsverlauf in der Ukraine, mehr Tote und Gefangene als Kiew zugeben will, auf Djewka, diese Niederlage. Die New York Times hat es auch festgehalten, chaotisch, katastrophal für die Regierung Zelensky. Das soll auch politische Auswirkungen haben. Da müssen wir aufpassen. Man kann auch hier nichts glauben. Alles ziemlich eingefärbt. Zurückhaltung und Skepsis sind dringend geboten. Dann eine Bilanz nach 2 Jahren Krieg. Das ist interessant. Der Tagesanzeiger schreibt hier 2 Jahre Krieg. Und allein in diesem Titel sehen Sie schon die Geschichtsblindheit. Denn der Krieg in der Ukraine, meine Damen und Herren, der dauert nun schon 10 Jahre. 2014 ist das losgegangen mit diesem Aufstand auf dem Maidan in Kiew, auf diesem Freiheitsplatz, einem Aufstand, der massiv auch befeuert und befördert und gesteuert wurde von Seiten der Amerikaner, wo westliche Vertreter sich die Türklinke in die Hand gegeben haben. Das ist unbestritten, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Also hier gab es ganz massive Einmischungen und es passierte auch ein Verfassungsbruch in der Ukraine, eine Art Staatsstreich. Und ausgehend von diesem Staatsstreich hat es dann bürgerkriegsähnliche Zustände in der Ukraine gegeben, die man hier nicht wahrhaben möchte, mit der Folge, dass sich die ukrainische Innenpolitik radikalisiert hat. Also die Ultranationalisten haben dann an Macht gewonnen und man hat angefangen, diese Ostgebiete, die abtrünnigen Gebiete, darunter die Krim, die immer sehr stark russisch, auch russisch-kulturell geprägt war, die einen Autonomiestatus hatte in der Ukraine, dass diese Gebiete sich losgelöst haben, zum Teil vollständig, wie die Krim, die dann Russland beigetreten ist, aber eben diese Ostgebiete, die haben da auch Widerstand geleistet. Die Regierung in Kiew hat dann begonnen, diese Gebiete zu beschießen, mit vielen zivilen Toten. Es kam zu den Interventionen auch der Russen, zu einem Friedensschluss von Minsk, der dann allerdings auch von westlicher Seite sabotiert worden ist. Das ist die Vorgeschichte. Und die Russen sind vor 2 Jahren nicht einen Krieg begonnen, sondern sie sind einmarschiert gewissermaßen in einen Bürgerkrieg mit der Absicht, diesen Bürgerkrieg zu beenden. Das ist die Aussage von Putin, der auch in Abrede stellt, hier einen imperialistischen Eroberungskrieg zu führen. Nun kann man das ja alles bezweifeln und sagen, der russische Machthaber lügt wie gedruckt. Es gibt Leute, die das vertreten. Aber man kann nicht behaupten, als sei es eine ausgemachte Tatsache, dass hier nun ein, ja, möchte gern Alexander der Große ganz Europa überrollen möchte, sozusagen einen Weltkrieg vom Zaun zu entfesseln beabsichtigt. Ich meine, das ist eine ganz gravierende Unterstellung, die man hier vornimmt und die man für unbezweifelbar wahr hält. Ist Putin so verrückt, einen Weltkrieg zu starten, indem er NATO-Staaten angreift und dann vielleicht eine nukleare Vergeltung von Seiten der Amerikaner provoziert? Oder ist der Ukraine-Krieg in anderen Begriffen einzuordnen? Hier sehen wir eben das Problem in solchen Schlagzeilen, dass man bei uns eben überhaupt nicht sich damit auseinandergesetzt hat, worum es in diesem Krieg, übrigens zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, Russland und der Ukraine, geht. Und man kann ja die Meinung vertreten, hier eine Eskalation betreiben zu wollen, daraus eine Konfrontation zwischen Ost und West zu machen, aber man könnte ja genauso gut, und das ist eher meine Position, man könnte die Position vertreten, diesen Krieg möglichst einzuhegen und eben als lokale, regionale Angelegenheit zu behandeln. Aber eben der Moralismus, die Verabsolutierung der eigenen Standpunkte hindert eben auch im Westen viele daran, da nüchtern alle Optionen abzuwägen und ihre Interessen im Blick zu halten. Die Unterstützung für die Ukraine steht auf der Kippe, das noch die Fortsetzung dieser Schlagzeile im Tagesanzeiger. Man ist also hier zumindest bereit, auf Seiten dieser Zeitung anzuerkennen, dass da etwas nicht so gut läuft oder nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, vor allem nicht im Gefolge dieses chaotischen Zusammenbruchs jetzt der ukrainischen Truppen da in Avdijewka. Interessant, dass ja eine neue Zürcher Zeitung in völlig anders gearteter Manier hier nach wie vor festhält an den, ich muss es bezeichnen als Fiktionen, dass die Ukrainer diesen Krieg militärisch für sich noch entscheiden können. Nun, im Krieg kann vieles passieren, es können auch Wunder geschehen, aber diese Haltung, laufend doch noch zu eskalieren, wie in Deutschland auch permanent neue Waffenlieferungen zu fordern, das hat natürlich etwas extrem Fahrlässiges und Gefährliches, weil man damit natürlich auch eine Eskalationsspirale vorantreibt. Umfrage zur AHV-Abstimmung, der Vorsprung schmilzt, aber noch immer will eine Mehrheit die 13. Rente. Die Zustimmung für eine 13. AHV-Rente fällt im Vergleich zur ersten Umfrage etwas schwächer aus. Das spricht für ein knappes Resultat am 3. März. SVP Dettling im Faktencheck. Ist der Klimawandel für Bauern wirklich nicht schlecht? Fragezeichen. Das ist ja unglaublich, wie jetzt die Medien wie ein aufgeschreckter Hornissenschwarm auf diesen designierten SVP-Präsidenten losgehen, weil er gesagt hat in einem Interview, er freue sich über den Klimawandel, das sei besser als ein halbes Jahr Schnee auf den Feldern, das sei gut für die Bauern. Und jetzt wird das bezweifelt, sogar Reto Knutti, der ETH, der professorale ETH-Klimaaktivist hat sich gemeldet von der Skipiste, übrigens aus den Sportferien in den Schweizer Nachrichten, und hat dort unter anderem die Behauptung aufgestellt, der heutige Klimawandel sei nahezu ausschließlich vom Menschen verursacht. Und ich meine, ich bin kein Klimaforscher, ich bin kein Atmosphärenphysiker, aber wenn man diese Aussage ernst nimmt, dann würde das ja bedeuten, dass die heutige Situation eigentlich ein statisches Klima hätte. Das Klima würde sich gar nicht verändern, außer eben nur, weil der Mensch dieses Klima beeinflusst. Also hier findet doch auch eine Verabsolutierung einer These statt, die einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhält. Denn das Klima hat sich immer verändert, hat sich immer gewandelt. Der Mensch mag da eine gewisse Rolle spielen. Wie groß die ist, ja, darüber scheinen sich da viele Forscher, vor allem in diesem IPCC, diesem Klimaweltrat, was ja sowieso etwas misstrauisch macht, dieser Art der Wahrheitsbehörde der Klimaforscher, dass die sich da in diese Richtung äußern. Aber die Behauptung, dass der heutige Klimawandel mehr oder weniger ausschließlich von Menschen verursacht ist, das würde ja heißen, dass es sonst gar keinen Klimawandel gäbe. Und das kann nicht stimmen. Also Sie sehen hier, der designierte SVP-Mann hat offensichtlich einen wunden Punkt getroffen. Schuld sind immer die anderen. Am Herd hat ein gutes Händchen für Fehlbesetzungen, titelt der Blick. Ja, die Wehrministerin droht unter die Panzerraupen ihrer RUAG-Geschäfte zu geraten. Und allmählich setzt sich in den Medien ein etwas sachlicherer Umgang mit dieser Politikerin durch, die man bis vor kurzem noch unisono bengalisch beleuchtet hat. Nicht auf Kosten der Schutzsuchenden. Erwartungsgemäß lehnt die Flüchtlingshilfe Verschärfungen im Asylwesen ab. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH lehnt die von Justizminister Beat Jans geplanten Verschärfungen im Asylwesen ab. Die Massnahmen würden den Grundsätzen des Asylrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention widersprechen, teilte der Dachverband am Mittwoch mit. Klar, wir haben in der Schweiz natürlich auch eine mächtige Flüchtlingslobby. Die leben von der Migration. Da bekommen sie Geld vom Staat, sie haben Aufgaben zu lösen. Es gibt auch viele Anwälte, die sich da eine goldene Nase verdienen. Also die Asylindustrie ist ein Branchenzweig geworden, ist eine mächtige Institution, Einrichtung der Wertschöpfung geworden in der Schweiz. Und deshalb wehren die sich natürlich, wenn ein Politiker kommt wie Beat Jans. Schauen wir mal, ob es einen doch guten und, wie ich finde, für einen SP-Politiker bemerkenswerten Aussagen, ob er denen dann auch Taten folgen lässt und die Kraft hat, auch gegen diese Lobbyorganisationen sich durchzusetzen, und vor allem, ob er auch die Kraft hat, jene Anfeindungen durchzuhalten, die zwangsläufig auf ihn zukommen werden, denn man wird ihn natürlich aufs Himmeltraurigste dann anschwärzen und versuchen, da moralisch zu diskreditieren. Das braucht dann eine entsprechend dicke Haut. Mal sehen, ob er das so durchbringt. Die Krux mit dem Hamas-Verbot, mit einem Spezialgesetz umdribbelt der Bundesrat geltende Vorschriften. Ja, jetzt wollen sie im Bundesrat hier eben allerlei Organisationen verbieten, die PKK, die Hamas und so weiter, eine gefährliche Tendenz. Ich bin da immer etwas unentschlossen gewesen, eben auch zum Teil vielleicht etwas in die Irre geführt von starken Emotionen, denn ich verurteile diese Hamas. Ich bin kein Anhänger der Hamas. Ich stehe dieser Organisation mit großer Skepsis und großer Distanz gegenüber, wie hoffentlich allem. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Schweiz eben aufpassen muss, solche Qualifikationen vorzunehmen. Ich meine, was aus Sicht der Hamas-Befürworter ist, die Hamas vermutlich keine Terrororganisation, sondern eine Organisation von Freiheitskämpfern, genauso die PKK aus der Türkei und andere Gruppierungen. Die Schweiz sollte erst dann etwas verbieten, wenn eine solche Organisation in der Schweiz aktiv wird und in der Schweiz ihr Wesen oder ihr Unwesen treibt. Julian Assange, da eben noch eine nüchterne Meldung, die ich doch noch irgendwo in einer Tageszeitung in der Schweiz gefunden habe. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich verweise auf die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Da gibt es auch wieder faszinierende Verwirrtheiten einzuordnen und sich da etwas diesen Wogen der aufgepeitschten Emotionen entgegenzustellen, sozusagen als Fels in der Brandung, als Beruhigungstablette gegen die allgemeine Aufgekratztheit. Machen Sie es gut, bis gleich.